Dinge erzähle ich gleich noch. Also ich habe uns heute, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte mitgebracht. Und zwar kommt das Evangelium nach Europa zu uns. Sprich, zuerst nach Philippi. Und ein Haudegen, jetzt muss ich erst noch das Ding hier anmachen, denke ich gerade. Ein Haudegen bekehrt sich. Ich habe noch keinen Spot hier, ne? Jetzt. Ha, der Kerkermeister von Philippi. Und wenn ich die Predigt weiter überschreiben wollte, dann würde ich sagen, das, was wir auch vorhin im ersten Lied gesungen haben, das hat mich sehr gefreut. Gott ist groß. Gott greift ein. Und er ist mit denen, die an ihn glauben. Ganz besonders und auch in der Not. Und wir sehen auch in der Predigt ein besonderes Verhalten der Jünger, wo wir daraus lernen können. Wir sehen auf diesen Kerkermeister und ja, das Thema Taufe ist auch dran. Ich möchte kurz etwas zu Paulus sagen. Den meisten ist er ja geläufig, jeder kennt den Namen. Paulus ist ein Römer, ein römisches Kind in Tarsus, geboren, aufgewachsen. Wahrscheinlich war er so 12 Jahre alt. Weiß nicht, Kinder, ob ihr euch das vorstellen könnt. 12 Jahre war er wahrscheinlich alt, als er nach Jerusalem gekommen ist. Womöglich lebte er bei seiner großen Schwester, das weiß ich aber nicht genau, habe ich mal wo nachgelesen. Und was hat er dort gemacht? Er hat da studiert. Ja, also kein Student mit 19 und 20, sondern mit 12, ganz schön krass, ne? Und er hat studiert, und zwar bei diesem Gamaliel. Der taucht dann auch nochmal in der Apostelgeschichte auf. Und dieser Gamaliel, der war so ein Rabbi und ein Oberer von den Rabbis und der auch eine Schule hatte. Und der Paulus, der studierte Gottes Wort, was er kannte aus dem Alten Testament. Ja, und er wurde ein Pharisäer, also einer, der streng gläubig war. Und ja, als so ein Mann wurde er als junger Mann zu einem Eiferer für Gott. Der hat gedacht, ja, wenn ich für mein Volk unterwegs bin und diese Christen, die sind mir ein Dorn im Auge, die bekämpfe ich, da renne ich hinterher, die mache ich platt. Er hat Christen und Jünger Jesu gefangen genommen oder gefangen nehmen lassen und wollte, dass sie sterben, hingerichtet werden, vielleicht unter Folter. Und das soweit zu diesem Paulus. Aber der Jesus begegnete diesem Mann. Der Jesus begegnete diesem Mann und er wurde völlig verändert, weil er Jesus gesehen hat. Und er wurde jetzt von einem, der die Gemeinde verfolgt hat, zu einem, der ein anderes Ziel verfolgt hat. Und zwar wollte er missionieren. Er wollte anderen Menschen von Jesus weitersagen. Und er wollte sie zu Jüngern machen und nicht, dass sie da abdanken. Und dieser Paulus und ein Silas, die waren zu einer zweiten Missionsreise aufgebrochen. Nach der ersten Reise, da war Paulus mit Barnabas unterwegs, kam das Apostelkonzil, wo eine ganz wichtige Entscheidung getroffen worden war. Und zwar die Entscheidung, dass Heidenchristen sich nicht beschneiden lassen müssen. Das war für die Juden immer noch ein Problem. Die kommen aus der Beschneidung und jeder, der gläubig wird, der sollte sich beschneiden lassen. Aber da war das klar anders beschlossen. Dann wollten eigentlich Paulus und Barnabas wieder aufbrechen, aber die hatten einen Streit. Sogar die ersten Brüder hatten schon mal einen Streit untereinander. Fand ich ganz interessant. Und warum? Der Johannes Markus war einer, der auf der ersten Reise mit ihnen war. Ich habe auch wieder vergessen, weiterzudrücken. Wo muss ich drauf drücken? Auf rechts oder links? Haha. Da sind 4 Männer abgebildet. Paulus und Barnabas hatten sich gestritten, ob sie Johannes Markus mitnehmen sollten. Der war auf der ersten Missionsreise dabei, aber hat nicht durchgehalten, hat aufgehört, hat abgebrochen. Paulus wollte den nicht mitnehmen, Barnabas aber schon. Und so haben sie sich getrennt, diese beiden. Paulus nahm Silas mit, während Barnabas mit Johannes Markus loszog. Unterwegs kam Timotheus in Lystra noch dazu. Der hatte nach den Geschwistern dort ein gutes Zeugnis und Paulus wünschte sich, wieder einen jungen Mann mitzunehmen. Und der hat sie dann begleitet. Und in Lystra war Paulus schon auf der ersten Reise gewesen. Am Ende wurde er gesteinigt, aber der Herr hatte ihn vor dem Tod bewahrt. Auf jeden Fall waren diese 4, vielleicht auch noch der ein oder andere dabei, die unterwegs waren. Der Lukas, der kam dazu. Denn man liest im Kapitel 16 ab Vers 10, dass der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, auf einmal in der Wir-Form schreibt. Also ab Troas ist wohl Lukas dazugekommen. Ja. Der Heilige Geist hatte dem Paulus klargemacht, dass sie nach Mazedonien, nach Europa gehen sollten. Wir lesen mal rein in diesen kleinen Text. Oh, der ist ja wirklich klein. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das lesen kann. Ich hoffe, ihr habt eine... Dann drehe ich mich um. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er, Paulus, aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ihr habt es gemerkt, im letzten Satz, da wir schlossen, also Lukas war mit dabei. Und wenn die Missionare an einen neuen Ort kamen, predigten sie zuerst den Juden das Evangelium. Und das haben die immer gemacht. Das hat sich die ganze Apostelgeschichte durchgezogen. Sie haben immer den Auftrag gehabt, immer zuerst den Juden das Evangelium zu bringen. Oft war es so, dass die nicht wollten. Ja, dann sind sie halt zu den Heiden gegangen. Und so kommen sie nach Philippi. Dort in Philippi gab es aber keine Synagoge. Philippi war eine römische Kolonie. Sie war 168 vor Christus von den Römern erobert worden. Es gab sogar eine Verbindungsstraße, eine direkte Straße nach Rom. Die Bewohner einer römischen Kolonie, die waren automatisch auch römische Bürger. Und sie hatten dieselben Rechte und Pflichten wie in Rom. Es war wie ein Stück Rom, was einfach woanders hingepflanzt war. Meistens waren dort sogar die Einwohner ausgediente oder sogar noch aktive Soldaten. So verbrachten sie einige Tage in Philippi. Jetzt ist es so, dass in Philippi die jüdische Gemeinde zu klein war. Und deshalb gingen sie am Sabbat an den Fluss außerhalb, wo sie eine Gebetsstätte der Juden vermuteten. Warum machten die das? Nach dem jüdischen Gesetz musste ein Gottesdienst an einem freien Platz, vorwiegend an einem Fluss stattfinden, wenn die Gemeinde keine 10 erwachsenen Männer hatte. Und deswegen gingen die dahin. Sie fanden wirklich eine Gebetsstätte und sie sprachen zu den Frauen dort, die da gesessen oder gestanden haben. Und sie sagten Gottes Wort. Lydia, eine Stoffhändlerin, hörte zu. In der römischen Provinz waren ihre Purpurstoffe gefragt. Sie war gottesfürchtig und sie betete Gott an. Sie hörte das Wort Gottes von Paulus. Der Herr öffnete ihr das Herz und sie ließ sich in dem Fluss taufen, samt ihrer Dienerschaft. Lesen wir kurz rein. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Jetzt war es so, dass die Missionare eine gute Gewohnheit hatten. Sie gingen zum Gebet, und zwar an dem Platz, wo sie zu den Frauen gesprochen hatten. Jüdische Gläubige kamen zum Gottesdienst dort zusammen. Und immer wieder, mehrere Tage, war da auf einmal eine Frau. Nicht die, sondern die. Und das war eine Magd mit einem Wahrsagegeist. Sie begegnete ihnen und sie lief immer hinter ihnen her, und sie verkündete, dass Paulus und die anderen Männer von Gott gesandt waren. Und da würde ich doch mal sagen, das ist doch super, oder? Ist doch super, dass diese Frau das gemacht hat. Was denkt ihr? Na, ein paar schütteln so ein bisschen leise den Kopf. Nee, das war nicht super. Denn Wahrsagegeist heißt Pythongeist und der Geist der Schlange weist auf die Beziehung zu Satan hin. Der Geist war ein Dämon. Dämonen können sich, obwohl sie von dem Heil wissen, nicht bekehren. Und Dämonen sind gefallene Engel und sie sind gegen Gott. Und deshalb verbietet Paulus dem Geist der Magd, das weiter zu tun. Und er gebietet dem Geist von der Magd auszufahren. Ja, was glaubt ihr, was da passiert ist? Das fanden manche Leute überhaupt nicht gut. Denn sie waren verärgert mit dieser Wahrsagerei von dieser Frau, haben sie Geld gemacht. Ja, also die hat denen Geld eingebracht, weil die anscheinend so Tolles voraussagen konnte. Was passierte dann? Sie ergriffen Paulus und Silas und sie schleppten sie vor die Obersten der Stadt. Sie wurden des Aufruhrs beschuldigt. Alle erhoben sich gegen sie und dann wurden sie mit Ruten geschlagen. Eigentlich durften die das gar nicht, denn Paulus und Silas, die waren Römer. Die durften nicht einfach ohne Urteil römische Bürger schlagen. Ich denke, nur aufgrund des Tumults, was da entstanden war, hatten sie keine Gelegenheit, das klarzustellen. Und Leute, sie bekamen viele Schläge. Bei den Juden war das so üblich, dass man 40 weniger einen Schlag bekam, 39. Aber hier bei den Römern war das nicht so. Ich weiß nicht, wie viele Schläge sie bekommen haben, aber sie wurden, glaube ich, tierisch verprügelt. Kommen wir zum ersten Mal zu dem Gefängnisaufseher. Danke, Robin, für deine tollen Bilder. So muss der ausgesehen haben. Ohne Augen, ja. Der Gefängnisaufseher, der musste sie in sichere Verwahrung geben, denn nach römischem Recht hätte es ihm das Leben gekostet, wenn diese hätten entkommen können. Jetzt waren Paulus und Silas im Gefängnis, weil sie für die Wahrheit, weil sie für das Wort Gottes eingetreten waren. Und einmal schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, was er alles um Jesu Willen erlitten hat. Das ist echt eine Wahnsinnsliste. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, naja, Norbert, komm, ist noch alles okay, du hast jetzt Erkältung und so, aber wenn man sich das reinzieht, was Paulus alles erleben musste. Er schreibt, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einbekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, also den Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Wenn man das so liest, denke ich, oh, der hat gar keinen schönen Tag gehabt, der Paulus. Also der hat sehr, sehr, sehr viel erlebt. Und auch hier ist es so, dass der Herr das zugelassen hatte. Petrus zum Beispiel, der war zuvor mal von einem Engel aus dem Gefängnis geholt worden. Apostelgeschichte 12. Durch das Gebet der Gemeinde und Gott hat einen Engel gesandt, kam Petrus frei. Die Ketten fielen von ihm ab, die Türen öffneten sich von alleine. Noch kurz zum Einstieg, wie sah das Gefängnis aus? Ein römisches Gefängnis hatte eine Vorhalle, dann kam das äußere Gefängnis und am schlimmsten das innere Gefängnis. Es war ein Kerker, und zwar ein Kerker ohne Luft und ohne Licht. Und es war praktisch unmöglich, aus diesem Gefängnis zu entkommen. Und um ganz sicher zu gehen, befestigte der Kerkermeister ihre Füße noch im Block. Das war grausam. Hier war es wohl so, dass ihre Füße dann durch diese Löcher kamen, durch die Löcher eines Balkens, und ihre Beine wurden total schmerzhaft auseinandergespreizt und die Füße, die waren richtig eingespannt. Wahrscheinlich konnten sie nicht mehr gut sitzen, sich noch nicht mal anlehnen, ich weiß es nicht. Das ist die Situation. Und jetzt kommen wir zum Bibeltext. Vielen Dank, Sebi, dass du uns den vorlesen möchtest. Kommst du nach vorne? Wer mitlesen möchte?
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte.
Vielen Dank dir. Da sieht man mal unterschiedliche Übersetzungen. Kann auch interessant sein. Kommen wir zurück zu der Situation. Diese beiden Männer, die sind verprügelt worden. Sie haben Schmerzen. Ich weiß nicht, ob sie gut sitzen konnten. Sie haben Prellungen gehabt. Ob die Knochen ganz waren, weiß ich nicht. Dazu waren sie noch in diesem Block eingespannt. Das war voll unangenehm. Und wisst ihr, was da noch war? Eben dieses kein Licht zu haben. Stockdunkel, wer kennt diesen Begriff? Ich weiß nicht, stell mir so vor, wenn jemand, ein Wanderer mit so einem Stock durch die Gegend ging und dann ging er nachts und irgendwann wurde es dunkel und er konnte den Stock nicht mehr sehen. Oder bei uns sagt man so, man kann die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Den Begriff kennt ihr vielleicht eher. Was das bedeutet, wenn du wirklich nichts mehr siehst, wie schlimm das ist und ja, was das mit einem macht, dass man vielleicht Angst bekommt. Und dann war es noch so, dass um Mitternacht sicherlich auch so ein Tiefpunkt erreicht war. Ja? Schmerzen ohne Ende. Ich kann meinen Nachbarn noch nicht mal sehen. Und dann Mitternacht, total kaputt, wahrscheinlich verbunden mit Hoffnungslosigkeit. Und wisst ihr, was interessant ist? Was machen die? Paulus und Silas, sie beten und sie singen laut Loblieder. Wow. Die Frage ist, wie geht das? Ich habe einmal an einer Stelle meines Lebens, vor ungefähr fast 17 Jahren, auch so ein besonderes Erlebnis gehabt, wo ich ziemlich fertig war, wo ich mit Gottes Weg nicht einverstanden war und wo ich mir trotzdem vorgenommen habe, ich gehe dahin, ich erlebe jeden Tag in der Situation und ich habe immer ein bestimmtes Lied gehabt, was ich so für mich gesungen habe und wenn ich Gelegenheit hatte, hatte ich es auch laut gesungen. Lobe den Herrn, meine Seele. Das Lied hatte ich immer im Kopf. Und vielleicht kann ich euch auch kurz berichten von dieser Woche und da kann ich euch nur sagen, es ist echt nicht einfach, immer so zu sagen, ja, lobe den Herrn, das funktioniert schon. Ne? Also diese Woche war bei mir auch oder bei uns sehr stark von Schwierigkeiten geprägt. Unsere beiden Jungs hatten Corona, wir konnten sie nicht so früh freitesten, wie wir wollten. Die hatten natürlich Langeweile, es gab Stress zu Hause. Wir waren zwar nicht persönlich in Quarantäne, dennoch ist man in Quarantäne, weil du kannst dich ja nicht bewegen, wie du willst. Ich konnte nicht den Martin einladen oder sonst was machen. Und dann habe ich die Predigt vor der Brust gehabt. Dann sollten wir noch die Gemeinde putzen, es hat sich irgendwie verschoben. Und irgendwie kam alles auf einmal. Und am Freitagabend kriegte ich das erste Mal so einen Schnupfenanfall, dass mir die Nase tierisch lief. Und gestern Abend war das wieder so. Aber auch habe ich mir schon lange vorgenommen, jeden Tag zu sagen, Herr Jesus, dieser Tag gehört dir. Und ich musste echt schlucken. Ich habe jeden Morgen wieder gedacht, yo, Mann, gestern war so scheiße, bin ich gespannt, was heute kommt. Aber Herr Jesus, der Tag gehört dir. Das habe ich echt buchstabiert, ich habe echt drum gekämpft, ich habe echt drum kämpfen müssen, muss ich sagen. Meine Frau weiß das. Und wisst ihr, was mein Highlight war in dieser Woche? Ich weiß nicht, ob da einer von euch drauf kommt. Mein Highlight war, als Ruth sagte zu mir, weißt du was, Norbert, geh doch in die Gebetsstunde, teste dich eben und dann gehst du dahin. Und das war mein Highlight. Wir waren in der Gebetsstunde mit 9 oder 10 Leuten zusammen und danach ging es mir richtig gut, als ich nach Hause kam. Weil wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt und ich habe gemerkt, wir haben echt Beter in der Gemeinde und wir haben selber Anliegen. Es hat so gut getan zu beten und da war ich richtig dankbar und froh. Und ich bin auch jetzt froh, dass ich jetzt gerade kein Nasenspray nehmen musste, sondern einfach hier ohne dieses Zeug hier stehen kann. Also, ich will nicht sagen, dass es total easy ist, zu sagen, ja, ist alles, gehört ja alles dir, ich lobe dich mal, Herr. Also es ist echt schwer manchmal, muss ich sagen. Es ist echt schwer manchmal, daran festzuhalten. Aber ich glaube auch, dass das eine Willensentscheidung ist, dass ich immer wieder jeden Tag sagen kann, Herr, der Tag gehört dir. Was passiert in unserer Geschichte? Und das finde ich so schön. Gott greift ein. Und zwar, nochmal danke für das Bild, Robin, ein Erdbeben geschah. Und als ich das so gelesen habe, da dachte ich, ja, das war ein starkes Erdbeben. Ja, also ich glaube, nach der Beschreibung hätte eigentlich alles zusammenbrechen müssen, wenn die Grundfesten so erschüttert waren. Und ich sag mal, der Gefängnisaufseher samt seiner Familie mit der Wohnung über dem Gefängnis, die wären wahrscheinlich alle irgendwo durcheinander gepurzelt und vielleicht wären sie auch alle gestorben, dachte ich so. Aber hier ist es wirklich unnormal. Denn alles steht noch, aber die Türen, die werden geöffnet und die Fesseln, die sind gelöst und zwar sofort und von selbst. Ich finde, das ist eindeutig ein Wunder. Das ist eindeutig ein Eingreifen Gottes. Und es entstand plötzlich. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Kerkermeister. Der Chef des Gefängnisses, der wohnte, wie ich gerade schon mal kurz erwähnt habe, so war es üblich, über dem Gefängnis. Also da war das Gefängnisgebäude und oben drüber hatte der seine Wohnung. Ich denke, selbst wird ein harter Typ gewesen sein. Vielleicht war er ziemlich unerbittlich mit den Gefangenen. Womöglich war er früher ein Soldat. Und er hatte Verantwortung und er bekam auch Druck von oben. Das haben wir auch schon gehört. Aber die Gefangenen, die waren ja gut untergebracht und er schlief. Und nur durch das Erdbeben, da wurde er plötzlich wach. Und er sah, dass alle Türen offen standen und er dachte, dass alle Gefangenen geflohen sind. Deshalb zog er direkt sein Schwert, um sich das Leben zu nehmen. Ich habe noch 2 Bibelverse in der Apostelgeschichte gefunden, wo man nachlesen kann, wie es einem Wächter, dem die Gefangenen abhanden gekommen sind, ergangen ist. Zum Beispiel hier, Kapitel 12, Vers 19, das war die Situation, die ich am Anfang in der Einleitung erwähnt habe. Petrus wurde mal befreit. Eigentlich hatte Herodes vor, den am nächsten Tag zu killen. Herodes wollte Petrus nämlich holen lassen und als er ihn nicht vorfand, da stellte er ein Verhör mit den Wächtern an und er ließ sie zur Hinrichtung abführen. Tja, das war normalerweise das Ende eines Gefängnisaufsehers, dem die Gefangenen abhanden gekommen sind. Und ganz ehrlich, diese Gelegenheit hätte ich doch auch genutzt, oder? Ich glaube, ich wäre abgehauen. Ich hätte gedacht, wow, die Türen sind auf, ein Geschenk Gottes. Keine Fesseln mehr dran, ab die Post, weg bin ich. Und ehrlich gesagt, der Kerkermeister wäre mir ziemlich egal gewesen. Ich glaube, so hätte ich reagiert. Spannend ist, auch an der Stelle, wie reagieren Paulus und Silas? Sie fliehen nicht. Sie machen das auch nicht aus Hass dem Kerkermeister oder denen, die ihnen zugesetzt haben. Sie handeln nicht eigenmächtig. Sie nutzen die Situation nicht aus. Und in der Vorbereitung musste ich dann nochmal an eine alttestamentliche Bibelstelle denken. Ihr kennt alle die Geschichte mit Saul und David. Und Saul war noch der amtierende König und David sollte sein Nachfolger werden. Und Saul verfolgte den David mehrfach. Und lasst uns da mal reinschauen, was da passiert ist. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und er zog hin, um David und seine Männer zu suchen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Kinder, wisst ihr, was damit gemeint ist? Wer weiß das? Keiner! Der musste aufs Klo, glaube ich. Also seine Füße bedecken ist, glaube ich, der musste sein Geschäft verrichten. Deswegen ist er in diese Höhle gegangen. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und da sagten seine Männer zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. David schnitt einen Zipfel von Sauls Oberkleid ab, hatte aber ein schlechtes Gewissen dabei. Und er sagte, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte auch seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Das wäre auch ein schrecklicher Tod gewesen, beim Geschäfte machen. Eine zweite Situation, ähnlich. Da machte Saul sich auf und zog in die Wüste Sif hinab und mit ihm wieder diese 3000 auserlesenen Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. David merkte, dass Saul ihm in die Wüste nachgekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager aufgeschlagen hatte. Und David sah den Platz, wo Saul sich zum Schlafen niedergelegt hatte, mit Abner, seinem Heerobersten. Das war ganz klug gemacht, ne? Also Saul lag im innersten Lagerring, das Volk lagerte um ihn her. David wollte dorthin und mit Abishai kam er zu den Leuten in der Nacht. Saul schlief und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer in den Boden spießen, einmal nur. Ich denke, einmal hätte auch gereicht. Ne? Aber David entgegnete ihm, bring ihn nicht um. Wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt. Er wollte also nicht seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erheben. Und hier ist es auch ähnlich. Wie gesagt, die haben nicht die Situation ausgenutzt, sondern sie wollen Rettung für diesen Aufseher. Rettung für einen Mann, für diesen Kerl kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen, aber sie wollten den retten. Paulus greift ein, nämlich damit der Kerkermeister sich nicht das Leben nimmt. Sie überlassen auch alles weitere Gott, also wenn die jetzt nicht abgehauen sind, dann, was geschieht dann, wussten sie vielleicht noch gar nicht. Wie hätte der Gefängnisdirektor, hätte ich fast gesagt, Aufseher, reagieren können? Das hätte ja sehr unterschiedlich ausgehen können. Übrigens waren ja noch andere Gefangenen dabei und sie sind auch nicht weggelaufen. Ich denke, sie waren auch beeindruckt von dem, was geschehen war. Ja, nochmal einen Spot auf den Gefängnisaufseher. Der holt erstmal Licht. Und er erkennt aufgrund dessen, was passiert ist, seine Ohnmacht vor dem Erdbeben. Und er erkennt Gottes Eingreifen sicherlich dahinter und auch seine Größe. Und auch er hatte sicherlich vorher etwas von dem Lobgesang gehört. Ich meine, da steht zwar, er schlief, aber vielleicht war das auch so ein Schlaflied für den, keine Ahnung. Aber er erkennt, dass er verloren ist und dass er Rettung braucht. Und dann führt er sie heraus. Und ich habe so gedacht, Geschwister, wenn jemand das alles erkennt, dass Gott so groß ist und dass ich so klein bin und verloren bin und dass ich Rettung brauche, dann ist doch jemand vorbereitet, um gerettet zu werden. Das sind doch die Dinge, die passieren müssen. Ich muss begreifen, wie groß Gott ist. Ich muss begreifen, dass ich ohne ihn verloren bin. Und ich muss den Wunsch haben, gerettet zu werden. Paulus und Silas verkündigen ihm und seinem Haus das Evangelium. Das ist nicht unwichtig, der Vers 31. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Also sie haben alle aus dem Haus des Kerkermeisters Gottes Wort gehört. Der Kerkermeister und seine Angehörigen werden getauft, und zwar er selber, seine Frau, seine Kinder, seine Diener und wer alles noch dazugehörte. Ja, dann sah die Situation anders aus. Wahrscheinlich hatte sogar, wenn er reich genug war, der Kerkermeister in seinem Hof ein Bad, wo die das haben machen können mit der Taufe. Ja, soweit erstmal. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Ehrengast. Vielen Dank.
Oh Mann, oh Mann.
Hi Tom.
Hi. Du, das waren die da schwimmen oder was? Das ist ja der Wahnsinn, ich hab das gesehen. Ich will heute Nachmittag nämlich auch zur Bewa gehen, schwimmen.
Tom, also weißt du, ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn du jetzt hier so reinplatzt. Der Norbert, der wollte doch noch ein bisschen was erzählen.
Ach, das verkraftet er schon.
Naja, aber soll man sich lieber wieder hinsetzen?
Ich habe da schon ein paar Fragen zu, was die da gemacht haben.
Mhm. Naja, vielleicht ist es für die anderen ja auch interessant und meistens, wenn du was erzählst, ist das ja auch recht lustig und so.
Mhm. Soll ich dir mal was erzählen?
Erzähl mal.
Weißt du was, ich habe dich heute Morgen schon veräppelt.
Mich?
Ich habe mir nämlich nur das rechte Ohr gewaschen. Haha, gar nicht gemerkt.
Nee, habe ich nicht gemerkt.
Aber mal ehrlich, haben die sich da gewaschen oder was? Oder sind die da einfach schwimmen gegangen?
Nee, also vielleicht waschen eher, aber nee. Der wurde einfach untergetaucht, so im Wasser halt.
Tauchen? Oh ja, ich habe so eine tolle Taucherbrille. Heute Nachmittag will ich auch tauchen gehen.
Nee. Also da ist ja der Täufer, also in dem Fall der Paulus und damit der Kerkermeister. Und der Paulus hat der hat den Kerkermeister dann so ins Wasser gelassen und untergetaucht.
Ah, Hilfe! Mann, lass das. Boah, das ist voll schlimm. Da war ich letztens im Schwimmbad, da hat der große Tim, der ist einfach von hinten gekommen und hat mich unter Wasser gedrückt. Boah, das war so furchtbar. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Das war total gefährlich. Da hatte ich so eine Angst.
Oh ja, das verstehe ich. Du, das tut mir leid. Aber das ist natürlich nicht so. Man wird kurz untergetaucht und dann wird man wieder hochgeholt von demjenigen auch.
Mhm, okay. Und hat man da keine Angst?
Ich habe das auch schon gemacht. Ich hatte keine Angst.
Was? Echt?
Aber bei meiner Taufe, da gab es jemanden, der ganz doll Angst hatte, der Jan Mattes, der war dabei. Der hat ganz doll gelitten, weil ich auf einmal untergetaucht wurde. Und der hat das überhaupt nicht verstanden.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Ja, also das ist halt so. Weißt du, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir ein neuer Mensch. Und wenn wir dann begriffen haben, wie dieser Kerkermeister, dass wir Jesus brauchen, dass wir Vergebung brauchen, dann dürfen wir das annehmen, dann dürfen wir daran glauben, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Und die Taufe, das ist so ein Symbol dafür, ja. Dann werden wir getauft, dann sterben wir, werden wir begraben und mit Jesus stehen wir wieder auf. Und das ist ein Glaubenszeugnis. Und das habe ich gemacht.
Wow, okay. Mhm. Und wo hast du das gemacht? In der Bewa?
Nee, das war in der Gemeinde im Taufbecken und wir haben hier nämlich auch ein Taufbecken, so ungefähr unterm Rudolf. Da kann man dann so ein paar Platten rausnehmen und dann, ja. Und dann kann man sich taufen lassen. Aber mein Bruder hat sich in der Bewa taufen lassen und der andere Bruder, der wurde sogar in der Badewanne getauft. In einem ganz kleinen Badezimmer. Das war echt lustig.
Was? Das ist ja witzig.
Ja, genau. Aber darauf kommt es nicht an. Also es geht nicht ums Waschen, es geht nicht ums Schwimmen gehen, sondern darum, dass man zeigt, dass man zu Jesus gehört. Ja, wie so eine wenn zwei Menschen miteinander leben wollen und sich lieb haben, Mann und Frau, dann gibt es eine Hochzeit, dann wird Hochzeit gefeiert und sowas ist das auch quasi. Ja? Wenn wir Jesus gehören, wenn wir an ihn glauben, dann ist die Taufe wie so eine Hochzeit.
Okay.
Hast du noch Fragen dazu?
Nee, ich glaube, da muss ich erstmal drüber schwimmen. Drüber schlafen natürlich, meine ich.
Ja, super. Dann machen wir das. Wir setzen uns mal wieder hin.
Okay.
Vielen Dank, Tom. Du hast dich getraut, die Fragen zu stellen, die andere vielleicht auch haben. Ganz toll. Herzlichen Dank dafür. Was bedeutet das, du und dein Haus? Habe ich ein bisschen nachgelesen. In der damaligen Gesellschaft besaß der Pater Familias, das war also das Familienoberhaupt, so viel Autorität, ja, dass sein Beschluss zu glauben es auch allen anderen gestattete, sich ebenfalls dafür zu entscheiden. Ganz, ganz interessant, ne? Umgekehrt sicherlich auch. Heute würde ich sagen, was der Vater tut, das hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Kinder. Ne? Das ist also eine Verantwortung für uns als Väter. Es ist aber nicht so, dass der Glaube des Vaters reicht. Keine automatische Errettung, wenn Papa glaubt. Das funktioniert nicht. Und auch in der Geschichte ist es so, das habe ich betont, dass nur die getauft wurden, die das Evangelium, das Wort gehört haben und geglaubt haben. Jeder muss sich selber für Jesus entscheiden und auch für eine Taufe. Ja, der Kerkermeister war ziemlich verändert. Der wurde vom furchteinflößenden Mann zum Fürsorger. Er pflegte die Gefangenen, er gab ihnen zu essen, er gab ihnen Herberge, er kümmerte sich wirklich um sie. Und einen der schönsten Verse in unserem Text finde ich, er frohlockte, so heißt es, hieß es nach meiner Übersetzung, er frohlockte mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Was heißt denn frohlocken? Hat das was mit lockigen Haaren zu tun? Wisst ihr das, Kinder? Frohlocken? Jubel! Das war auch mein erster Gedanke. Vielen Dank. Diese Gemeinschaft der Familie, denke ich, die jubelte miteinander, dass sie den Herrn gefunden haben und er sie gefunden hat. Interessant ist nämlich in unserem Text, dass in 4 Versen hintereinander es immer um das ganze Haus geht, Leute. Es geht immer um das ganze Haus. Ich finde, das ist echt wichtig, damit Einheit und Frieden im Haus ist. Ich kenne viele, die nicht wollen. In unserem Text sind es vielleicht die übrigen Gefangenen. Denkt daran, die waren alle dabei, die haben alles gesehen, die haben das Erdbeben mitgekriegt, die haben gemerkt, wie Gott eingreift. Und sie haben auch gestaunt, aber von denen wird nicht erwähnt, dass sie zum Glauben gekommen sind. Vielleicht sind die ein Bild für die vielen, die zwar sehen und hören, aber nicht glauben. Und es ist auch so, dass man selbst in eine Gemeinde gehen kann, man sieht und hört und man glaubt nicht. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Sache. Ich wollte uns sagen, ihr Lieben, wir haben ein besonderes Vorrecht, die wir hier sitzen. Wir haben ein besonderes Vorrecht, wenn Gott in unserer Familie eine Rolle spielt. Wir haben ein besonderes Vorrecht, wenn wir irgendwie schon mal eine Bibel in der Hand hatten oder wenn wir sogar vorbereitet sind, wenn wir eine Gemeinde kennen oder wenn wir sogar Gottes Wort verstanden haben und wirklich glauben. Wie vielleicht die Lydia, die fromm war, aber sich noch bekehren musste und sich taufen ließ. Der Herr tut das Herz auf. Aber keine Angst. Das kann nur Jesus, das macht er dann aber auch. Er kann uns das Herz aufmachen. Ich meine, wir können lernen, letztlich, ich will mich taufen lassen, denn die Taufe gehörte immer dazu. Robin hat mir ein kleines bisschen vorweggenommen, das war nicht abgesprochen, aber ich möchte doch ein paar Sätze zur Taufe sagen. Wir werden das Thema, wie gesagt, noch lehrmäßig behandeln. Aber schon mal so viel vorab. Jesus lehrt die Jünger in Matthäus 28, tauft sie. Die Apostel, die haben das befolgt. Wann und warum getauft wurde, das sehen wir zum Beispiel in unserer Geschichte. Und in vielen anderen kleinen Geschichten, ob in der Badewanne oder nicht. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Ja, sonst hätte ja der Mann, der neben Jesus am Kreuz gehangen hat, nicht heute noch mit ihm im Paradies sein können. Der konnte nicht mehr getauft werden. Es ist nicht heilsnotwendig. Und wir bekommen auch nicht erst durch die Taufe den Heiligen Geist, sondern durch den Glauben an den Herrn Jesus. Die Taufe ist auch nichts Mystisches oder ganz Besonderes, was da auch immer passiert. Da kommt kein U-Boot dazu, da kommt keiner aus dem Himmel dazu. Aber auf der Taufe liegt sicherlich Gottes Segen, weil es ist Gottes Wunsch, dass wir uns auch taufen lassen, dass wir gehorsam sind. Und das hat Robin auch schon ein Stück gesagt. Vor allem gilt, alle Welt und auch die Engelwelt, die soll wissen, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu diesem Jesus. Und das ist ein schönes Bekenntnis, eine schöne Stunde. Bei mir war das hier in Struxfeld vor über 39 Jahren. In diesem Ding da unten, wo der Rudolf drauf sitzt, da bin ich auch getauft worden. Wir können immer wieder in der Apostelgeschichte lesen, bei denen, die glaubten, dass sie sich sofort taufen ließen. In Apostelgeschichte 10 verkündete Petrus dem Cornelius das Evangelium und er taufte den ersten Heiden sogleich, weil der glaubte. Und jetzt noch mal ein paar ehrliche Worte auch zu der Sache mit den Kindern. Bei den Kindern ist das sicherlich schon mal so, dass das nicht immer sofort sein muss, eine Taufe. Denn die Taufe ist ja auch ein Bekenntnis und solches muss man ja bewusst tun können, ja? Ich muss ja bewusst verstehen, was die Taufe bedeutet. Das geht vielleicht nicht in jedem Alter, das ist aber auch nicht schlimm. Und übrigens hat der Arnold Fruchtenbaum, das ist ein bekannter, ja, guter Buchschreiber, in seinem Buch über die Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein, Folgendes dazu geschrieben. Taufe ist etwas, was so schnell wie möglich nach der Bekehrung passieren sollte. Weil es heute aber so viele sich widersprechende Lehren zu diesem Thema gibt, verstehen die Menschen nicht immer, was sie überhaupt bedeutet, die Taufe. Deshalb kann es klug sein, ein bisschen damit zu warten. Jetzt kommt's. Wer aber die Taufe einmal verstanden hat, sollte sich ihr unverzüglich unterziehen. Paulus und Silas sollten von den Obersten freigelassen werden. Ab Vers 35, was wir nicht gelesen haben, geht unser Text weiter. Paulus machte denen klar, dass sie zu Unrecht bestraft wurden, denn das hätten sie mit ihnen als römische Bürger ja nicht tun dürfen. Schlagen, gefangen nehmen und so mit ihnen umgehen. Paulus hätte sie anklagen, er hätte richtig Ärger machen können, aber das tat er nicht. Wieder mal staune ich in diesem Text mindestens zum dritten Mal, wie die Jünger sich verhalten haben. Und als sie dann entlassen wurden, gingen sie zu dieser Lydia, die zum Glauben gekommen waren, und zu den Brüdern. Und wisst ihr, was passiert ist? Nicht sie wurden bei denen getröstet, ach du armer Kerl, kriegst ein Pflaster drauf. Sie konnten die anderen trösten, weil Gott eingegriffen hat, weil Gott mit ihnen war in dieser schlimmen Situation. Lukas muss dann in Philippi geblieben sein, denn dann wechselt er wieder von der Wir-Form in die Sie-Form. Erst in Kapitel 20, auf der dritten Reise, als Paulus nochmal da vorbeikommt, lesen wir wieder von der Wir-Form. Und ich habe mir gegen Ende noch eine Frage gestellt. Die Freude in allen Lebenslagen, geht das? Ich möchte es mal offen lassen, aber interessant ist, dass der Paulus selber diesen Philippern später aus dem Gefängnis einen Brief schreibt. Und er ist voll mit dem Thema Freude. Ich bete für euch alle mit Freuden. Durch meine Fesseln in Christus haben die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen. Auf jede Weise wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Wenn ich auch als Trankopfer eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue ich mich mit euch allen. Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Es ist auf jeden Fall keine Automatik. Es ist keine Automatik, dass ich mich freuen kann, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt vorhin, es ist eine Willensentscheidung und es braucht einen Entschluss dazu. Ja, ich will trotzdem diesem Herrn vertrauen, auch wenn es mir gerade nicht gut geht. oder noch lange nicht gut geht. Mein Wunsch ist es für uns, dass wir jeden Tag auf Jesus sehen und jeden Tag enger mit diesem tollen Herrn Jesus leben wollen. Und deshalb möchten wir gleich zusammen ein Lied singen. Das ist ein ganz altes Lied, was ich auch aus dem Wiedernester Heften schon kenne, Day by Day. Die Annalene ist so freundlich, das ist ein kleiner, kurzer Text, die übersetzt uns den nochmal gleich, dass wir das gleich von Herzen singen können. Ich möchte zuvor kurz zusammenfassen. Wir lernen von den Jüngern und wir lernen von dem Kerkermeister. Und von den Jüngern können wir lernen, sie verkündigen das Evangelium. Und sie loben Gott trotz oder auch in der Not. Sie nutzen Situationen nicht falsch aus und sie können Unrecht sogar ertragen. Wir können von dem Kerkermeister lernen, einmal, dass wir selber erkennen, welches Vorrecht wir haben, hier zu sein. Und der Kerkermeister erkannte, dass er Rettung braucht. Er erkannte, dass er verloren ist ohne Gott und dass er vor diesem großen Gott nicht bestehen kann. Und als er gerettet wurde, ließ er sich taufen. Soweit, vielen Dank für euer Zuhören.